So. Grüezi miteinander.
Hallo,
Servus. Servus. Auch von meiner Seite. Freut mich, dass ihr den Weg hier herunter gefunden habt. Ich habe mich gefragt, sollen wir etwa ein Lied singen am Anfang? Mir ist nur eingefallen, im tiefen Keller stehe ich hier, aber das lassen wir, glaube ich, auch lieber sein. Bevor wir mit dem Beitrag starten, möchte ich gerne fragen, gibt es jemanden hier im Seminar, der sich heute Morgen noch nicht für das Abendessen angemeldet hat und der sich jetzt gerne noch anmelden möchte für das Abendessen? Dann würden wir das gerade noch in die Küche weitergeben, damit das Essen vorbereitet wird. Gibt es noch jemanden, der sich für das Abendessen nachträglich anmelden will? 1, 2, 3. Dann gebe ich euch den Anmeldezettel. Es gibt 3 Menüs zur Auswahl. Und dann dürfte ich dich, Kai, vielleicht gerade bitten, das nach oben zu geben. Genau. Danke vielmals. Dann wollen wir mit einem Gebet beginnen. Herr Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Tag der Gemeinschaft. Wir danken dir, dass du uns dein wunderbares Wort des Segens gegeben hast und dass du an unseren Herzen Glauben gewirkt hast und Heiligung. Und nun schenk doch, dass wir uns stärken dürfen, im Vertrauen auf das, was du redest. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Mein Beitrag zu der heutigen Tagung ist als Seminarvortrag gedacht. Ich schlage euch vor, dass wir uns im Wesentlichen auf den Vortrag beschränken. Ich stehe nachher für Rückfragen gerne zur Verfügung im persönlichen Rahmen. Wenn ich aber eine ganz schlimme Irrlehre öffentlich vertrete, dann müsst ihr mir natürlich dann öffentlich widersprechen. Ansonsten stehe ich für Rückfragen nachher zur Verfügung. Das Thema, das wir haben, lautet: Ist Gottes Wort auf Nachhilfe angewiesen? Untertitel: Wie Gottes Wort mit seiner Kraft auch ohne unsere Hilfe wirkt. Worum geht es? An der Universität in Wien wurde im Oktober 2009 das Auditorium Maximum besetzt. Vielleicht war einer von euch ja auch dabei. Die Studenten protestierten dabei gegen die Verschulung der Studiengänge als Auswirkung der Bologna-Studien. Auch in anderen Ländern gab und gibt es immer wieder Kritik, denn die formale Verhochschulung der Bildung ist noch keine Garantie für Qualität. Aber trotzdem, in den Schulen strebt alles nach der allgemeinen Hochschulreife und an die Universitäten danach. In unserer Zeitung wurde eine Studie veröffentlicht, eine Statistik, dass nämlich aus dem Dorf, in dem wir wohnen, 2 von 5 Kindern die Matura machen. Das Abitur in Deutschland, 2 von 5. Damit belegt Kilchberg am Zürichsee einen der Top-5-Plätze im Kanton Zürich. Am anderen Ende die Gemeinde Höri, da sind es 4, aber nicht von 5, sondern von 100 Kindern, die das Abitur, die Matura machen. Dann ist es so, dass bei einigen Sprösslingen die Leistungen nicht ausreichen. Es ist aber nötig, in der Schweiz eine Aufnahmeprüfung zu bestehen fürs Gymnasium. Und dann werden die ehrgeizigen Eltern aktiv und finanzieren den Sprösslingen kostspielige Nachhilfe. Und falls die dann auch noch nicht ausreicht für die Aufnahmeprüfung, dann ist oft Feuer unterm Dach. Wir leben als Jünger des Herrn Jesus in der Schule des Glaubens. Der Erfolg der biblischen Botschaft ist aber durchaus nicht bei allen Christen, Menschen gleich. Die einen stürmen den Glauben voran, die anderen beeindrucken uns durch ihre Konstanz und Reife, andere verharren in sturer und eigentlich abschreckender Glaubensunzufriedenheit. Es gibt auch einige, die ganz abspringen, Experiment Glaube an Jesus beendet. Warum gibt es diese Unterschiede? Kann das vielleicht an der Bibel, am Wort Gottes liegen? Hat Gott uns vielleicht ein schlechtes, ein ungenügendes Wort in die Hand gegeben? Benötigen wir noch mehr Mittel außer dem Wort Gottes? Also die Frage, ist die Bibel auf menschliche Nachhilfe angewiesen? Müssen wir der Heiligen Schrift auch Nachhilfeunterricht erteilen? Ich möchte in diesem Seminar zeigen, dass Gottes Wort mit seiner Kraft auch ohne unsere Nachhilfe wirkt. Zu unserem Heil für die Ewigkeit und zu unserer Freude auf dieser Erde, wie wir sie heute Morgen im Vortrag von Dr. Kaiser gehört haben. Und zwar unabhängig von unseren äußeren Umständen, ob in Armut oder in Reichtum, in Gefangenheit oder in Freiheit, in Freud oder im Leid. Wir haben drei Abschnitte. Das erste, wie das Wort Gottes wirkt. Das zweite, wie das Wort Gottes nicht wirkt. Und drittens, einige Schlussfolgerungen. Das erste also, wie wirkt das Wort Gottes? Und da möchte ich etwas sagen über das Wirken des Wortes Gottes in der Schöpfung und in der Erlösung als zweites. In der Schöpfung als erstes und in der Erlösung als zweites. Wie wirkt Gottes Wort? Erstens in der Schöpfung. Ganz grundsätzlich gilt, die Bibel wirkt ihrer Qualität wegen. Sie ist das niedergeschriebene Wort Gottes. Gott wirkt seinen Willen, indem er spricht. Nun, wir sind Menschen, wir sind geschaffen nach dem Ebenbild Gottes und auch wir können unseren Willen kundtun durch unser Reden. Jedoch scheitert der Mensch oft am Unwillen seines Mitmenschen oder an den Umständen. Und sind wir ehrlich, nicht selten ist das ja auch gut so. Aber Gott kann niemand widerstehen. Und damit unterscheidet sich das Wort Gottes prinzipiell vom Wort des Menschen. Schon auf der ersten Seite der Heiligen Schrift lernen wir, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Genesis 1, 3. Der Psalmist doppelt nach, denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Psalm 33, Vers 9. Und der Hebräerbrief, er bestätigt es. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten bereitet sind durch Gottes Wort. Gottes Wort wirkt in der Schöpfung. Das zweite, Gottes Wort wirkt in der Erlösung. Und hier habe ich einige Unterpunkte. Das erste, die Qualität des Wortes Gottes. Und danach kommen noch einige andere Unterpunkte. Die Qualität des Wortes Gottes. Die Heilige Schrift ist nicht nur, oder das Reden Gottes ist nicht nur in der Schöpfung der entscheidende Faktor, sondern die Heilige Schrift ist auch entscheidend für unsere ewige Errettung. Nicht, dass wir durch ein Buch erlöst würden, aber mit der Bibel kommt das Wort von der Gnade zu uns. Dieses Wort Gottes hat nun die Kraft, uns zum Heil zu führen. Die Bibel berichtet nicht nur vom Heil, sondern die Kraft des Evangeliums schafft Heil. Römer 1, 16a, das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil für jeden, der glaubt. Dem Evangelium wohnt die Kraft inne, in uns rettenden Glauben zu schaffen. Es ist nicht nur der Inbegriff von Gottes Kraft, quasi als Symbol, als Ideal, als Verkörperung, sondern 1. Korinther 1, Vers 18 sagt, das Wort vom Kreuz ist uns, die wir gerettet werden, Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Kolosser 1, Vers 5 und 6 ist es das Wort Gottes, das Glauben schafft und den Glauben wachsen lässt. Ihr habt das Wort der Wahrheit des Evangeliums gehört, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus Gottes Wort. Wenn sie nicht aus Gottes Wort kommt, ist sie keine Predigt. Jedenfalls nicht eine christliche. Jetzt fragen wir, woher hat denn die Bibel diese Qualität? Ihre Kraft ist begründet in ihrer Qualität als geistgehauchtes Wort Gottes. Wir haben in der Bibel nicht ein Buch vor uns, sondern das Reden Gottes. Es ist entsprungen aus dem Munde Gottes und ist zu uns gekommen durch die kommunizierende Wirksamkeit Gottes, des Heiligen Geistes. Dazu möchte ich zwei Bibelstellen zitieren. Die Bibelstellen sind wohl bekannt, das weiß ich. Ich möchte aber trotzdem jeweils auf die spezifisch hinweisen darauf, was uns diese Verse zu sagen haben über die Qualität des Wortes Gottes. Die erste Stelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16a. Dort lesen wir, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Im Lateinischen, ich war vorhin oben im Seminar und da war das Lateinische schon von Vorteil zum Folgen. Also im Lateinischen steht in diesem Bibelvers Divinitus Inspirata. Daher kommt es auch, dass wir von der Inspiration der Heiligen Schrift reden. Wenn ich dieses Wort höre, Inspiration, dann erscheint vor meinem Auge der Urtextschreiber, dem von Gott eingegeben wurde, was er zu schreiben habe. Aber das Wort im Grundtext für von Gott eingegeben lautet Theopneustos. Und das sollte besser übersetzt werden als von Gott gehaucht oder Gott Geist gehaucht. Im Blickfeld dieses Verses steht weniger der Empfang des Wortes Gottes im Denkapparat des Schreibers, als vielmehr die Entstehung des Wortes. Also nicht der Empfang, sondern schon die Entstehung der Worte Gottes aus Gottes Mund. Alle Schrift ist Gott gehaucht. Wir gehen an die Quelle zurück. Es wäre also besser, wenn wir nicht nur von der Inspiration der Bibel reden, sondern sogar von ihrer Expiration aus dem Munde Gottes. Was wir heute in Händen halten, ist authentisch. Und was Gott gesprochen hat und was er spricht. Die Bibel ist immer noch und bleibt immer noch das Wort Gottes. Die Bibel enthält nicht Gottes Wort. Sie wird mir auch nicht zu Gottes Wort. Sie ist Gottes geistgehauchtes Wort. Gott hat dafür gesorgt, dass sein Reden korrekt ankommt. Und da will ich die zweite Bibelstelle erwähnen. Aus 1. Petrus 1, Vers 21. Niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getragen vom Heiligen Geist. Jetzt muss ich euch nochmal mit einem griechischen Wort konfrontieren. Wieder bei dem Verb. Getragen vom Heiligen Geist, sagte ich. Die meisten deutschen Übersetzungen haben dort getrieben vom Heiligen Geist. Genau. Also für die Altsprachler, Pheromenoi steht hier. Getrieben tönt missverständlich und ist, meine ich, nicht ganz richtig. Getriebene sind nicht mehr Herr ihrer selbst, aber der Geist ist den Propheten untertan. 1. Korinther 14, Vers 32. Gott hat seine Autoren nicht am Gängelband geführt und Gott ist auch kein Eselstreiber, sondern er hat seine Leute in dem Moment der Niederschrift der Bibel mit seiner Gegenwart, mit seiner Fürsorge, in ihrer ganzen Persönlichkeit umgeben, bewahrt oder wir können eben sagen, getragen, so dass sie ihre Aufgabe erfüllen konnten, Gottes Wort, Gottes Reden zu Papyrus zu bringen. Was hier ausgesagt wird über die Prophetie, über die Weissagung, das dürfen wir getrost auf das gesamte Wort Gottes beziehen. Ob nun ein Prophet Jeremia seine flammenden Botschaften weitergab, ein Evangelist Lukas seine genauen Nachforschungen anstellte oder ein Apostel Johannes seine Visionen über die Zukunft empfing, sie waren in so unterschiedlicher Weise dennoch alle getragen, gleich getragen vom Heiligen Geist und empfingen das fehlerfreie und irrtumslose Wort Gottes, geistgewirkt, um es in derselben Qualität niederzuschreiben. Nun besitzen wir die Urschriften ja nicht mehr. Also in keiner Universitätsbibliothek der Welt, nicht einmal in Wien, könnte man irgendein Original von Mose, David, Lukas oder Johannes oder Paulus oder Petrus besichtigen. Aber wir haben die Abschriften davon. Und in diesen Abschriften steht uns nun Gottes Wort lebendig vor den Ohren. Die Bibel ist nicht lebendig, weil sie spannend erzählt wurde. So dachte ich als Kind über diesen Vers, das Wort Gottes ist lebendig. Und ich dachte dann, es ist spannend erzählt, aber es gibt auch Kapitel, die sind weniger spannend, oder? Nein, es geht nicht darum. Sondern, weil Gottes Geist darin ist, redete und redet, wirkte und wirkt, was Gott sich vorgenommen hat. Darum ist sie lebendig. Darum sagt der Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes lebendig und wirksam ist, weil es das gottgehauchte Geistwort ist. Altes und Neues Testament. Über Mose heißt es, dass er am Sinai lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben. Apostelgeschichte 7, Vers 38. Der Herr Jesus sagt, die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Johannes 10, Vers 35. In dem Herrn Jesus war das Leben Und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes 1, Vers 4. Der Herr Jesus hat nicht über das ewige Leben geredet, sondern die Worte des Herrn Jesus sind ewiges Leben. Er hat Worte des ewigen Lebens. Johannes 6, Vers 68. Und darum ist auch Gott der Sohn berechtigt zu sagen, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Matthäus 24, Vers 35. Also, Jesu Worte sind Gottes Worte. Das Wort Gottes bleibt für lange Zeit. In Ewigkeit, danke. Seid noch alle da. Gut. 1. Petrus 1, Vers 25. Die Qualität des Wortes Gottes. Das zweite, das Schaffen des Wortes Gottes im Menschen. Das Schaffen des Wortes Gottes im Menschen. Neulich war ich im Ausland, im deutschsprachigen unterwegs, da sah ich ein evangelikales Plakat. Darauf stand, so sinngemäß, Jesus kann retten, wenn du willst. Stimmt das? Ich denke, nein. In diesem Spruch wird der Kraft des Evangeliums eine menschenmögliche Barriere gesetzt. Demnach müsste alles, was ich gerade über das Kraftwort Gottes sagte, dennoch seine Grenze finden am menschlichen Willen. Die Qualität der Bibel hin und her, alle Räder stünden still, wenn des Menschenwille es so will. Die Wirkmacht des Wortes Gottes scheiterte am Willen dessen, der noch stärker ist als Gott, nämlich der Mensch. Der Mensch ist das Maß Gottes. Der Wille des Menschen entscheidet, ob Gottes Willen stattfindet oder nicht. Soll ich das ernstlich glauben? Nicht. Nein. Unser Wille ist nicht geeignet und nicht fähig, dem Wirkwort, dem lebendigen Wort zu widerstehen. Gottes Wort wirkt mit seiner Kraft auch ohne die Hilfe unseres Willens. Ja, aber was macht denn den Unterschied aus zwischen Menschen, bei denen die Saat Wirksamkeit entfaltet, und anderen, bei denen sie keine Wirksamkeit entfaltet? Antwort: Was Gott bei uns sucht, ist nicht unser guter Wille, sondern Gott sucht unseren Glauben. Es heißt nicht, Jesus kann retten, wenn du willst, sondern Jesus rettet, indem du glaubst. Nicht indem du willst, sondern indem du glaubst. Gott sucht bei uns Glauben. Und dazu müssen wir wiedergeboren werden. Sowohl der Glaube als auch die Wiedergeburt sind das Werk Gottes durch die geistbelebte Botschaft der Bibel. Der rettende Glaube ist nichts Menschenmögliches. Er ist nur etwas Gottesmögliches. Wir sagten es bereits, das Evangelium ist die Kraft Gottes zum Heil. Römer 1, 16. Gott ist, Hebräer 12, Vers 2, der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Der gute Boden für die fruchtbringende Saat ist das Werk Gottes. Wir säen und begießen nur, wie der Apostel Paulus einmal sagt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. So ist weder der pflanzt etwas, noch der begießt etwas, sondern Gott ist etwas, der das Wachstum gibt. 1. Korinther 6, 3, Vers 6 und 7. Das heißt, ich als armseliger Verkündiger des Wortes Gottes predige nur. Aber der rettende Glaube wird im Zuhörer mit dem Wort der Bibel, also mit den Reden Gottes, durch den Kraftgeist im Wort der Predigt in der Bibel geweckt. Wiederum spricht der Apostel Paulus: Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. 1. Korinther 2, 4 bis 5. So wie Gott einmal über dem Universum sprach, es werde Licht. So hat Gott eines Tages auch über die Herzen seiner Kinder gesprochen. Es werde Licht. So konnten sie die Dunkelheit des Unglaubens gegenüber dem Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Christi zu ihrem Heil erkennen, wie geschrieben steht, 2. Korinther 4, Vers 6, Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist, zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Und Jesus sagt, jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern er hat ewiges Leben. Johannes 3, Vers 16b. Dieses Wort des Evangeliums ist das Wort der Wahrheit, das sich Glauben schafft und dem das Siegel des Heiligen Geistes folgt. Gleichsam als Anzahlung auf die ewige Herrlichkeit. Epheser 1, 12 bis 14. In Christus seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Er ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Es ist dieses Wort der Wahrheit, diese Wahrheit und nicht irgendeine Wahrheit, dieses Evangelium und kein anderes Evangelium, durch das der Herr uns in die Freiheit der Kinder Gottes ruft. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31b und 32. Der rettende Glaube gehört zur Wiedergeburt und die Wiedergeburt gehört zum rettenden Glauben. Darum spricht der Herr zu Nikodemus: Wundere dich nicht, wenn ich sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er in das Reich Gottes nicht sehen, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Johannes 3, Vers 7 und 3. Wer gebiert uns denn von Neuem? Es ist Gott, der Heilige Geist. Was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aber aus Geist geboren ist, das ist Geist. Johannes 3, Vers 6. Dieser Geist begegnet uns im Wort des Herrn. Der Geist Gottes hat nicht nur damals einst das Wort Gottes den Urschriftschreibern gegeben, sondern er durchwaltet auch heute sein Wort, die Bibel. 2. Korinther 3, Vers 6, der Geist macht lebendig. Jesus Christus spricht, die Worte, die ich zu euch rede, sie sind Geist und sind Leben. Johannes 6, Vers 63b. Die Worte Gottes sind nicht toter Buchstabe, sondern lebendiges, geistdurchwirktes Wort. Der Herr Jesus hat es ebenso gesagt, der Geist ist es, der lebendig macht. Johannes 6, Vers 63a. Oder lebendig macht, oder mit anderen Worten, der von Neuem gebiert, die Wiedergeburt bewirkt. Und das bestätigt der Apostel Petrus. Ihr seht, die biblischen Zeugen haben eine große Einheit. Das bestätigt der Apostel Petrus expressis verbis, ausdrücklich: Ihr seid wiedergeboren nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, nämlich durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. 1. Petrus 1, Vers 23. Wenn ich das zusammenfassen darf, können wir Folgendes festhalten. Die Bibel wirkt auch ohne unsere Hilfe, weil sie die Qualität des Wortes Gottes aus dem Mund Gottes besitzt. Der lebendig machende Geist liegt in ihm, findet sich im Wort des Herrn, im Wort des Evangeliums, und darum hat es die Kraft zum Heil. Was Gott sich vorgenommen hat, schafft es. Und darum ist die Bibel nicht auf unsere Nachhilfe angewiesen. So wirkt die Schrift. Der zweite Teil, wie das Wort Gottes nicht wirkt. Manchmal versteht man Dinge ja besser, wenn man auch das sagt, was sie eben nicht bedeuten. Und da möchte ich glaube, vier Beispiele habe ich jetzt herausgenommen, möchte ich euch vier vielleicht gängige Missverständnisse zeigen darüber, über Mittel und Methoden, mit denen der Mensch versucht, dem Wort Gottes Nachhilfeunterricht zu erteilen. Und das erste sind die Sakramente der römischen Kirche. Die Sakramente der römischen Kirche. Die Papstkirche will der Wirksamkeit des Wortes Gottes durch die Sakramente nachhelfen. Oder vielleicht müsste ich sogar sagen, das Wort Gottes wird seiner Wirkung beraubt und den kirchlichen Sakramenten übertragen. Die Begegnung des Menschen mit Gott geschieht in den von der römischen Kirche selbstverständlich verwalteten Sakramenten, anstatt oder jedenfalls neben dem Wort Gottes. Im übergeordneten Sinn bedeutet Sakrament, und jetzt zitiere ich ein katholisches Dokument, das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, also Zitat, bedeutet dort Sakrament jede Art von Begegnung von Gott und Mensch, die immer sakramental vermittelt ist. In den Sakramenten wirkt Jesus Christus selbst und handelt durch seine Kirche, so dass das Zweite Vatikanische Konzil auch die Kirche als Ganzes in analoger Weise als, nochmal jetzt Zitat vom Vatikanum II, Lumen Gentium 1 steht die Kirche, das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott, wie für die Einheit der ganzen Menschheit bezeichnet hat. Das ist ein Zitat aus Vatikanum II. Ich denke, dieser Weg ist untauglich. Es ist mir nicht erinnerlich, dass der Bischof von Rom von Gott den Auftrag erhalten habe, durch seine Heilsmittel die ganze Menschheit zu innigst zu vereinigen. Aber bleiben wir jetzt mal beim Thema. Sakramente sind keine Nachhilfe für das Wort Gottes. Und sie sind schon gar kein zweiter Weg der heilswirksamen Begegnung mit Gott. Ich finde die ganze römische Sakramentstheologie ja sehr beeindruckend, aber ihr fehlt schlicht und einfach die biblische Grundlage. Die Begegnung mit Gott geht immer über das Wort und kommt alleine aus dem Glauben. Also das reformatorische Sola Scriptura et sola fide. Allein die Schrift und allein der Glaube. Die Sakramente sind nicht geeignet, der Bibel nachzuhelfen. Zweitens, der Wille des Menschen. Ich denke, die wenigsten von uns sind wahrscheinlich römisch-katholisch. Wir sind wohl eher aus dem evangelikalen Lager. Aber auch da gibt es Versuche, der Wirksamkeit des Wortes Gottes nachzuhelfen. Einige Evangelikale sind verliebt in ihren eigenen Willen. Der Wille des Menschen. Können wir mit unserem Willen der Bibel nachhelfen? Einige Evangelikale glauben, dass sie glauben, weil sie glauben, dass sie glauben wollen. Sie glauben, dass sie glauben, weil sie glauben wollen. Ich sage dir, du glaubst, weil Gottes Wort in dir den Glauben geweckt hat. Es stimmt schon. Ohne den Willen des Menschen geht es nicht. Ein Mensch kann nicht ohne oder gegen seinen Willen glauben. Aber wir müssen den Stellenwert des menschlichen Willens sorgfältig bedenken. Der Wille des Menschen folgt dem Willen Gottes und nicht umgekehrt. Es ist also nicht etwa so, dass Gottes Wille zwar vorhanden sei, aber leider völlig ohnmächtig, solange der Mensch nicht will. Damit wäre die Durchsetzung des göttlichen Willens, wie in der Bibel geoffenbart, auf die Nachhilfe des menschlichen Willens angewiesen. Gott wäre dem Menschen ausgeliefert, die Bibel auf die Nachhilfe des Menschenwillens angewiesen. Tatsächlich aber sagt die Schrift, dass Gott ohne Nachhilfe unseres Willens und wenn es sein muss, sogar gegen unseren Willen zum Ziel kommt. Rabbi Gamaliel spricht vor dem Synhedrion im Hinblick auf den verhafteten Apostel. Ich sage euch, lasst ab von diesen Menschen und lasst sie laufen. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber von Gott ist, so werdet ihr es auch nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht gar als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Apostelgeschichte 5, 38 und 39. Wenn wir also der Bibel Glauben schenken, dann nicht, weil wir ach so gute Menschen sind, sondern weil Gott in uns das Wollen und den Glauben geweckt hat. Denn von den Menschen sagt die Bibel Römer 3, Vers 11 und 12, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Und der Herr Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, es ziehe ihn der Vater, Johannes 6, 65. Und über Gott in seiner großen Barmherzigkeit heißt es, Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Philipper 2, Vers 13. Und wiederum der Apostel Johannes, der uns informiert in seinem Prolog des Evangeliums, dass unsere Gotteskindschaft gerade nicht aus der Kraft unseres Willens entspringt. Nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren. Johannes 1, Vers 13. Das Wort Gottes wirkt also souverän und ist nicht auf Nachhilfe des Menschenwillens angewiesen. So sagte er ja bereits durch den Propheten Jesaja: So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund, hier haben wir es übrigens wieder, das Wort, das aus meinem Mund geht, es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt, und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Jesaja 55, Vers 11. Und durch den Propheten Jeremia: Das Wort, das ich rede, wird auch geschehen, spricht der Herr, der Ewige. Entschuldigung, Hesekiel. Hesekiel 12, Vers 28. Das waren zwei untaugliche Methoden, die Sakramente, der Wille des Menschen. Ich habe noch zwei andere, und zwar Betroffenheit als das dritte. Betroffenheit. Ein weiteres untaugliches Instrument, dem Wort Gottes Nachhilfe zu verschaffen, ist die persönliche Betroffenheit zu produzieren. Die Bibel überzeugt uns nicht über die Wahrheit der göttlichen Dinge, indem sie bei uns Eindruck schindet, sondern durch ihre göttliche Kraft, die die Wahrheit ans Licht bringt. In Lukas 4, Vers 32 lesen wir nach der Predigt des Herrn: Sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn sein Wort war mit Vollmacht. Vollmacht. Einerseits wird die Bewunderung der Menschen über das Wort des Herrn berichtet. Aber was ist der Grund für die Vollmacht des Herrn Jesus? Nicht das rhetorische Geschick. Es sind nicht die fesselnden Kombinationen seiner Worte, die persönliche Ausstrahlung Jesu, das einnehmende Wesen, die emotionale Empathie. Die Vollmacht der Worte Jesu kommt aus der Quelle der Worte Jesu. Er ist selbst Gott, der Sohn. Da liegt die Vollmacht der Worte Jesu. Jesus Christus redet mit Vollmacht, weil er Gott, der Sohn ist. Das Wort Gottes selbst, Johannes 1, 1 bis 3. Denkt an den Apostel Petrus an der Pfingstpredigt. Da heißt es am Schluss: Es drang ihnen durchs Herz. Apostelgeschichte 2, 37. Sie waren betroffen, wenn ihr so wollt. Aber warum? Hatte der Apostel Petrus seinen Zuhörern flattiert? Nein, er hatte ihnen die Leviten verlesen und hat ihnen zugleich das Evangelium verkündigt. Keine rhetorischen Tricks im Sinne der Captatio Benevolentiae, der Erheischung des Wohlwollens. Gesetz und Evangelium, das dringt den Menschen ins Herz, das Wort Gottes. Was sollen wir tun, ihr Brüder? So fanden an jenem Tag etwa 3000 Seelen zur Gemeinde des Herrn. Kraft des Wortes Gottes, gepredigt aus dem Mund des Apostels. Noch eine letzte untaugliche Methode, um Gottes Wort Nachhilfe zu verschaffen. Das ist die Relevanz. Schon mal gehört? Relevanz heißt Bedeutsamkeit. Neuerdings gibt es unter den westlichen Evangelikalen die Meinung, dass man zeigen muss, dass man für die Gesellschaft immer noch nützlich ist. Und drum werden die Leute dann zum Glauben kommen, weil sie denken, ja, die Evangelikalen, die sind sehr bedeutungsvoll und dann glauben wir. Wir können also dann Gemeinden für jedes soziale Milieu kultivieren, wo sich die Leute wohlfühlen. Wir sind ja lieb und nett. Wir helfen anderen Menschen. Wir holen die Junkies aus den Drogen, bieten Kinderbetreuung für verzweifelte Eltern an. Da muss man uns doch bitte schön jetzt nicht mehr aus der Gesellschaft an den Rand drängen oder ächten, denn wir sind ja immer noch nützlich fürs Vaterland. Das, liebe Freunde, glaube ich, ist ein aussichtsloses Rückzugsgefecht. Denn hier bestimmt die Gesellschaft, was die Gemeinde tut und nicht umgekehrt. Einer, der diese Meinung vertritt, wurde dann gefragt, ob die Methode, Gemeinde zu bauen für jede verschiedene Gesellschaftsschicht, nicht dazu führt, dass auch die Gemeinde auseinandergerissen wird. Er sagt, eine fragmentierte Gesellschaft wird am Ende zu einer fragmentierten Gemeinde führen. Aber es ist sehr viel einfacher, so den Draht zu den Menschen zu behalten. Erlangt eine Kirche ihre Daseinsberechtigung denn eigentlich aus der Nützlichkeit oder aus ihrer Integrationsfähigkeit in den Lauf der Zeit? Nein, sondern ich bin dafür, die Gemeinde des Herrn ist dazu da, den Herrn Jesus anzubeten und sein Kraftwort zu verkündigen. Ja, da würde mir wohl theoretisch kaum ein Relevanzvertreter widersprechen. Aber in der Praxis sieht es dann anders aus. Unsere Ausdrucksformen, und wir sind ja hier auch aus verschiedenen Gemeinden zusammen, unsere Moden und Mödeli, sind kein Wert an sich, aber sie werden zu einer unangemessenen Nachhilfe, wenn man an Form und Stil die Bedeutsamkeit und die Ausschlagskraft einer Gemeinde festmachen will. Neulich las ich ein Interview mit einem britischen Theologen und die Überschrift lautete: Wie kommt das Evangelium in eine entkirchlichte Gesellschaft? Für den Anglikaner Michael Moynack müssen Kirchen neue Formen annehmen, um relevant zu werden. Also eure Gemeinde muss neue Formen annehmen, damit sie relevant wird. Sorry, lieber Freund, meine Gemeinde hat ihre Relevanz aus dem Herrn des Wortes Gottes. Unsere Form darf man durchaus hinterfragen und wir tun das in der Gemeindeleitung regelmäßig, aber wir bilden uns nicht ein, durch andere Formen unsere Relevanz zu erhöhen und Gottes Wort reife Nachhilfe zu verschaffen. Im Übrigen hat die Relevanz auch einen enorm praktischen Vorteil, nämlich dass das lästige Fragen nach Wahrheit und Irrtum, das Ringen um das gute Verständnis des Wortes Gottes zurücktritt, zugunsten allgemeiner Akzeptanz, eben Relevanz. Derselbe Theologe sagte weiter, das Schöne daran ist, dass jede theologische Richtung sich darin finden kann. Befreiungstheologen lieben die Idee, dass es mit den Zuhörern anfängt. Einige Liberale freuen sich über die Betonung der Nächstenliebe. Katholiken betonen die Kirche. Evangelikale die Evangelisation. Na fein, aber ich finde mich darin nicht wieder. Das Wort Gottes betont seine Selbstwirksamkeit, oder? Das Evangelium wird nicht relevant durch seine Verpackung. Es ist relevant in sich selbst als das Wort Gottes. Das Wort Gottes wird nicht relevant dadurch, dass die Evangelikalen zeigen, dass sie auch etwas von zeitgenössischer Musik verstehen Zitat aus der Presse: George Perdikis, Mitbegründer einer der bekanntesten christlichen Rockbands, der Newsboys, hat sich vom christlichen Glauben losgesagt und lebt heute als Atheist. Ich habe mich immer unwohl mit den strengen Regeln gefühlt, die mir das Christentum auferlegt hat. Er habe dem Christentum ein für allemal abgeschworen. Christliche Musiker seien stärker von Ich-Bezogenheit und Narzissmus bestimmt als ihre weltlichen Konkurrenten. Naja, okay, christliche Rockmusik ist nicht wirklich mein Problem. Ich halte es lieber mit Johann Sebastian Bach. Aber seine lieben Interpreten verhalten sich auch nicht immer besser. Stellt euch vor, ihr geht zur Matthäus-Passion und in der Aufführungspause seht und hört ihr hinter der Kirche den Evangelisten und den Jesus rauchen und fluchen. Das habe ich selbst erlebt. Und das hat ja dann auch keinen höheren Stellenwert, oder? Meine Freude an der Musik lasse ich mir deswegen trotzdem nicht nehmen. Relevanz. Relevant wird das Evangelium auch nicht dadurch, dass wir uns sozial engagieren. Ich bewundere ja die Heilsarmee für ihre guten Taten. Und ich weiß, dass sie in unserer Stadt auch geschätzt wird. Aber was würde nun geschehen, wenn den lieben Brüdern einmal die Kraft ausgehen würde für ihre gesellschaftliche Betätigung? Dann hätten sie wahrscheinlich auch an Relevanz plötzlich verloren und würden so gering geachtet wie der Rest der Evangelikalen, die nur im beschränkten Umfang bekannt sind für ihre soziale Ader. Relevanz. Da haben wir noch die Apologeten unter uns. Sie verteidigen den Glauben gegen Einwände, Vorurteile, Unterstellungen und Fehlinterpretationen. Ich bin den Apologeten sehr dankbar, weil sie mir geholfen haben, so ähnlich wie das Michael Kotsch heute Morgen bei seiner Vorstellung gesagt hat. Sie haben mir geholfen, den Glauben und Denken nicht als paradoxe Gegensätze wahrzunehmen oder zumindest als getrennte Welten zu begreifen, sondern in eins, Credo ut intelligam, Anselm von Canterbury. Ich glaube, damit ich erkennen kann. Aber zuerst der Glaube als Maßgabe des Erkennens. Ich erkenne nicht zuerst und dann muss ich glauben, sondern der Glaube bestimmt mein Erkennen. Der Glaube steht zuerst. Allerdings zum Thema: Die Wahrheit der Heiligen Schrift wird nicht erst dann zwingend, wenn wir ihre Richtigkeit beweisen können, mit den Mitteln, die wir oder unsere Mitmenschen als beweiskräftig taxieren. Gottes Wort ist relevant in sich selbst, weil es Gottes Wort ist. Gottes Wort braucht keine Nachhilfe durch Naturwissenschaft, Geschichtswissenschaft, Sozialwissenschaft, Psychologie und so weiter. Wir müssen also verstehen, die Wahrheit und die Wirksamkeit der Schrift sind nicht abgeleitet. Sie sind nicht sekundär. Die Bibel ist wahr in sich selbst, weil sie von dem gesprochen ist, der die Wahrheit ist, Gott der Herr. Dann, in der Folge des Glaubens, da freuen wir uns so dann über alle Erklärungen, Hinweise, Beweise, Berichte über die historische Zuverlässigkeit und naturwissenschaftliche Korrektheit und so weiter und so weiter. Das waren nun vier untaugliche Methoden, um Nachhilfe zu geben. Wir könnten die Liste noch fortsetzen, aber die Summe der Dinge lautet: Es gibt keine Nachhilfe für das Wort Gottes, es ist selbstwirksam. Schlussfolgerungen. Noch einige, fünf Schlussfolgerungen in kurzen Abschnitten. Erstens, aller Glaube folgt dem Wort Gottes. Aller Glaube folgt dem Wort Gottes. Also nur damit mich niemand falsch versteht, also darüber müssen wir dann nachher nicht zu zweit diskutieren. Selbstverständlich sind die Äußerungen des Glaubens notwendig, begrüßenswert und Grund unserer beständigen Freude in Jesus. Natürlich hat er uns geboten, zu taufen und das Mahl des Herrn zu feiern, wie wir es als evangelische Christen ja praktizieren. Selbstverständlich braucht es den Willen in der Nachfolge des Herrn. Selbstverständlich sind wir zutiefst betroffen über Gottes Reden und Gericht, Gnade, Evangelium. Und wir wünschen und beten dafür, dass es auch bei anderen so sei. Selbstverständlich drücken wir unseren Glauben aus mit den Mitteln heutiger Sprache und nicht etwa in Altkirchenslawisch, sonst würdet ihr mich ja nicht verstehen. Wir gehen auf Christen in freundlicher und auf Nichtchristen in, auch in, genauso in freundlicher und zuvorkommender Art zu, in einer Weise, die verstehbar für sie Gottes Liebe ausdrückt. Wir freuen uns an der Musik zur Verherrlichung Gottes. Es ist gut, Menschen in Not beizustehen. Ja, wir sollen in der Lage zu sein, unseren Glauben vor der Welt zu verteidigen und Rechenschaft abzugeben darüber, und wir haben gute Gründe dafür. Aber das alles macht das Wort Gottes nicht erst wirksam. Wir haben verstanden, es ist umgekehrt. Zuerst wirkt das Wort aus sich selbst heraus, und dieses Wirken, diesem Wort, folgt dann der Glaube in all seinen verschiedenen Äußerungen. Das Zweite. Die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes folgt aus ihrem Ursprung. Die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes folgt aus ihrem Ursprung. Die Bibel ist das gesprochene Wort Gottes, und darum wirkt sie, was Gott gefällt. Die Bibel enthält keine selbsterfüllenden Prophezeiungen, die sich darum erfüllt, weil man fest an sie glaubt. Die biblische Prophetie geht in Erfüllung, weil sie Gottes Wort ist, und darum glauben wir. Die Bibel ist kein Placebo, das darum wirkt, weil man fest an es glaubt. Die Bibel wirkt viel mehr Kraft ihrer Qualität, und darum glauben wir. Die Qualität der Bibel kommt aus ihrem Ursprung selbst. Drittens. Die Wirkungslosigkeit der Bibel ist nur eine scheinbare. Die Wirkungslosigkeit in Anführungsstrichen der Bibel ist nur eine scheinbare. Als Menschen sehen wir nur die Dinge, die vor Augen sind. Gott aber sieht die Dinge von der anderen Seite. Er sieht auch, was für unser Sehvermögen nicht wahrnehmbar ist. Und darum müssen und dürfen wir es letzten Endes der Souveränität Gottes überlassen, was, wann, wie, wo er mit seinem Wort bewirken will. Lassen wir das getrost in der Hand Gottes. Es ist nutzlos, über seine eventuellen Pläne zu spekulieren und über seine Vorhaben zu philosophieren. Lasst es uns einfach und mit kindlichem Herzen sagen, und es ist uns genug. Gott ist gut und seine Pläne sind gut und vollkommen, und das reicht für mich als Gottes Kind. Viertens, mit der Wirkung und der Wirkungslosigkeit in Anführungsstrich des Heilswortes Gottes verhält es sich gleich wie mit dem Heil selbst. Verpasst ein Mensch sein Heil, kann er es nicht auf Gottes Konto verbuchen, der doch die Sünder zur Buße ruft. Es war des Menschen Unglaube. Hat ein Mensch jedoch sein Heil in Jesus Christus gefunden, dann darf er es nicht selbst zugute halten, sondern das geht dann auf das Konto Gottes. Unheil kommt aus Unglaube, aber Heil kommt aus Gott, und das gefällt dem alten Adam nicht, weil wir uns lieber das Gute zugute halten, namentlich den guten Willen zum Glauben. Die Wirkungslosigkeit des Heilswortes liegt nicht in mangelnder Qualität der Bibel, sondern an der Verstockung und an dem Unglauben des menschlichen Herzens. Wirkt das Wort Gottes aber im Herzen der Menschen den Glauben, das Heil, dann ist es Gottes Gnade. Vertraut darauf, dass Gottes Wort recht hat. Der Herr Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und das Letzte. Mit dem Wort Gottes steht und fällt die Gemeinde. Warum hat die Synagoge in alten Zeiten der Verfolgung immer unter äußersten Anstrengungen versucht, ihre Schriftrollen, wenigstens ihre Schriftrollen, zu retten unter Einsatz ihres eigenen Lebens? Warum haben es die Christenverfolger so vehement auf die Bibeln abgesehen? Bibelkonfiszierung, Bibelverbot, Bibelverbrennung. Es ist klar, mit der Existenz des Wortes Gottes steht und fällt das Volk Gottes. Denn Gottes Wort wirkt durch seine Kraft auch ohne unsere Nachhilfe. Der Herr Jesus schafft sich seine Gemeinde bis zu seiner Wiederkunft durch das geistgegebene, geisterfüllte, lebendige und lebenschaffende Wort Gottes. Und darum gibt es für einen Prediger, für einen Verkündiger keinen besseren Rat als dieser ganz, ganz einfache 2. Timotheus 4, Vers 2. Predige das Wort. Bibel und Gemeinde gehören zusammen. Bibel schafft Gemeinde. Die Kirche Jesu lebt wirklich aus dem Wort Gottes und ist aufs Engste mit ihr verbunden. Und so finde ich, der letzte Satz, ist die Gemeinde doch eigentlich auch ein Bibelbund. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja. Wer möchte mich über schlimme Irrlehren aufklären? Ja,
nichts wegen Irrlehren. Ich bin absolut ja. Eine Meinung, dass, auch was Sie das Thema Relevanz gesagt haben. Aber ich möchte noch was dazu sagen, weil mir das sehr gut gefallen, dass Sie gesagt haben, Gottes Wort ist relevant, weil es das mächtige Wort Gottes ist. So ungefähr. Und mir scheint es schon wichtig zu sein, und mich würde interessieren, wie Sie das sehen, weil ich würde, also ich möchte das Wort Relevanz nicht ganz nur der Partei überlassen, die sagen, okay, wir müssen unbedingt suchen, was relevant ist und das machen wir dann. Oder so machen wir es. Sondern ich möchte Menschen sagen, das Wort Gottes ist relevant für dein Leben, ist von Bedeutung für dein Leben, weil es Gottes Wort ist, wie Sie das gesagt haben. Mhm. Würden Sie das auch so sehen oder würden Sie das Wort gänzlich vermeiden?
Nein, ich habe es ja selbst auch nicht vermieden. Ja. Ja. Die Frage ist nur zuerst, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Also die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Zuerst war das Huhn da und dann das Ei. Denn auf der Seite 1 der Bibel steht ja nicht, dass Gott Eier gelegt hat, sondern er hat jedes Tier nach seiner Art geschaffen. Also, das Huhn war zuerst und dann das Ei. Und so sage ich, das Huhn ist das Wort Gottes. Die Relevanz hat das Wort Gottes aus sich selbst, aus Gott. Und darum ist es bedeutungsvoll für alle Menschen. Gut, dann haben wir jetzt noch 55 Minuten bis zum Abendessen. Um 6 Uhr gibt es dann Znacht und heute Abend geht es weiter um 19 Uhr zum Thema, ich habe mein Blatt nicht da.
Grundlage.